Wir hören heute das dritte Referat von Graham Cook zum Thema Life Changers. Der Titel dieses Referats ist Die wahre Gnade verstehen. Als wir in Krakau waren und diese Lehre hörten, ganz besonders zur Gnade, da habe ich gemerkt, das ist etwas Neues. Das ist etwas, das ich noch nicht kenne. Es ist ein faszinierendes Thema. Ein Thema, das ich noch lange nicht begriffen habe, wie man es begreifen kann. Und bei Graham habe ich gemerkt, dass er das wirklich verstanden hat. Er lebt in dieser Gnade. Er sagt, in der Gnade leben, das ist ein Lebensstil. Ich habe inzwischen dieses Referat schon verschiedene Male gehört und immer wieder fasziniert es mich. Und zwar, denke ich, ist es vor allem deshalb, weil die Qualität unseres Lebens als Christen ganz anders wird, wenn wir die Gnade einmal verstehen. Einfach einleitend möchte ich sagen, was die Gnade ist, das wird immer wieder vorkommen. Die Gnade ist die Gegenwart Gottes, die uns für den Moment, für den Tag befähigt, genau das zu sein, was Gott möchte. Seit ich dieses Thema ein bisschen kenne, habe ich sehr oft an einem Tag, an dem schwierige Dinge auf mich zukamen oder herausfordernde, habe ich speziell um Gnade gebetet, so für den Tag. Und ich habe erwartet, dass Gottes Gnade mich befähigt, genau so zu sein, wie er mich haben möchte an diesem Tag. Und ich habe wirklich wunderbare Erfahrungen gemacht. Und persönlich will ich dieses Referat immer wieder hören, weil ich merke, da kann ich noch so viel gewinnen. In dieser Gnade ist so viel verborgen, das uns siegreich macht im Leben mit Jesus. Gnade ist ein Teil der Persönlichkeit Gottes. Ich werde während des Verlaufs des Referats manchmal auch ein Zeugnis versuchen nachzuformulieren von Graham, weil er hat die Gnade erlebt, wie ich das selber noch nicht erlebt habe. Aber jetzt steigen wir einmal ein. Also Gnade ist etwas Wunderbares. Sie befähigt uns, dass wir von einer höheren Ebene sprechen. Und diese Gnade, die bringt uns weiter. Wir lesen gerade einen Bibeltext, der uns zeigt, wie reich die Gnade ist. Und dieser Text spricht unseren inneren Menschen auf wunderbare Weise an. Epheser 1, Verse 5 bis 8. Er, Gott, der Vater, hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Das ist ein sehr, sehr reicher Text. Und wir werden Schritt um Schritt Dinge sehen. Was mich heute gerade speziell auch berührt, ist, dass diese Fülle, dieser Reichtum an Gnade überströmend auf uns kommt. Ganz besonders dann auch, wenn wir uns bewusst danach ausstrecken. Das Ziel Gottes ist es, uns alle in die Sohnschaft zu bringen. Die Gnade kann davon nicht getrennt werden. Die Gnade bringt uns persönlich in eine Beziehung mit dem dreieinigen Gott. Die Gnade ist der Ort, an dem die Güte und die Freundlichkeit Gottes uns berührt. Wenn wir Gott anbeten, verehren wir den Gott der Gnade. Diese Gnade muss uns bekannt sein. Sie muss von uns gesehen, von uns erlebt werden, gefühlt werden. Wenn wir das noch nicht erleben in unserem Denken, dann heißt das, streck dich aus nach der Gnade. Seine Gnade macht uns schön. Es ist auch die Gnade Gottes, die uns wirkungsvoll macht. Sie macht die Menschen zu geliebten Söhnen und Töchtern Gottes. Also unsere Liebesbeziehung zu Gott wächst durch das, dass wir Gnade erleben. Gott verbindet Gnade immer mit seiner Natur. Deshalb ist Gnade nicht einfach unverdiente Gunst. Das ist eine armselige Beschreibung von Gnade. Weil, wenn das so wäre, hätte Jesus ja nie Gnade bekommen. Jesus wuchs aber in Gnade. Er hat nie etwas Falsches gemacht. Deshalb kann Gnade nicht unverdiente Gunst sein. Sie muss etwas viel Machtvolleres sein. Wir schauen uns den ersten Schlüssel an. Schlüssel 1. Gnade ist die befähigende Gegenwart Gottes, die uns zu dem werden lässt, was Gott bereits sieht. Gott sieht uns auf eine Art, die wir noch nicht verstehen. Da kam mir heute Morgen so ein Gedanke. Wenn ich über jemanden spreche, dann spreche ich ja über diese Person aus meiner Perspektive. Wenn ich aber über mich spreche, ist das genauso. Ich spreche aus meiner Perspektive. Gott sieht mich noch ganz anders. Er sieht mich auch in der Perspektive von dem, was noch werden wird, von dem, was mir noch verborgen ist. Wenn Gott mich anschaut, sieht er Jesus. Seine Gnade macht uns annehmbar. Gnade kombiniert Erlösung und Vergebung. Auf eine feine Art bedeckt sie unsere Vergangenheit. Die Gnade hat uns vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zum Baum des Lebens geführt. Sie macht uns offen für die Gegenwart und für eine erstaunliche Zukunft, die Gott für uns bereit hat. Wenn Gott uns anschaut, dann lächelt er immer. Er sagt, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Es sind Pläne des Wohlergehens, nicht des Unglücks, Pläne der Zukunft und der Hoffnung. Gnade muss reich werden in unseren Herzen. Aber viele Menschen, viele Christen haben ein Armutsdenken in Bezug auf die Gnade. Natürlich, weil sie die Gnade nicht verstehen. Die Wahrheit ist aber, dass diese herrliche Gnade über uns ausgeschüttet wurde. Die Sprache in diesem Epheser 1 Text, die ist so reichhaltig, so voller Kraft und befähigend. Gnade ist ein Aspekt der Natur Gottes, die so machtvoll ist, dass sie alle erhöht, größer macht, die darin wandeln. Die Gnade ist viel mehr als ein Segen, den wir in einem Moment der Not, der Bedürftigkeit bekommen. Gnade ist ein Lebensstil. Sie ist eine neue, starke Wahrnehmung. Sie gibt uns eine Sprache, die alles überwindet. Gnade ist ein Ort, an dem wir stehen. Ein Lebensstil, den wir leben. Also die Gnade kann jederzeit von uns erlebt werden, wie wenn sie eben bei uns ist. Die Gnade ist zu vergleichen mit einem Lift und nicht mit dem Treppensteigen. Das heißt, es geht alles viel einfacher. Ihre Sprache ist, es ist vollbracht und nicht es tun. Wir treten in die Gnade ein und sie stärkt und erhöht uns. Die Sprache, die Gott braucht, um Gnade zu beschreiben, spricht über die Größenordnung von Gott, von Gnade, die Gott ihr gibt. Im Alten Testament wollte Mose die Herrlichkeit Gottes sehen. Da sagte Gott, ich lasse meine Güte vor dir vorbeigehen. Gnade bewirkt, dass wir die Güte Gottes zu sehen bekommen. Ich werde meinen Namen ausrufen, denn ich bin gnädig und voller Erbarmen. Ich bin langsam zum Zorn. Durch seine Freundlichkeit überschüttet Gott uns immer wieder mit seiner Gnade. Wenn Gott reich an Gnade ist, dann sind wir es auch. Denn wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Gnade ist überwältigend. Sie soll in unserem Verständnis großartig sein. Die Gnade soll uns zu Tränen rühren, zum Lachen bringen, uns staunend stehen lassen. Da nehmen wir diese Emotionen wahr. Sie soll unsere Beziehung zu Gott dominieren. Gnade ist die befähigende Gegenwart, die uns gerade im Moment zu dem macht, was Gott sieht, wenn er uns anschaut. Schlüssel 2. Wenn der Feind uns radikal widersteht, brauchen wir nur die entsprechende Gnade, um mit ihm umzugehen. Ich kann über den Feind lachen, er hat die Gnade verloren. Ich selber kann sie nicht verlieren. Ich stehe fest in dieser Gnade und schlage den Feind. Die Gnade überwindet den Feind und herrscht über ihn. Wir regieren durch die Gnade. Natürlich ist es wirklich notwendig, dass wir mit dieser Gnade rechnen, dass wir das proklamieren, dass wir darum bitten, Gott gibt sie uns. Aber wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir diese Gnade haben, mit der wir den Feind überwinden können, dann leben wir nicht im Bewusstsein und dann erleben wir sie auch nicht. 2. Korinther 12, Verse 7 bis 10. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir, Paulus, ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an deiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Da Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist erstaunlich, dass Paulus so etwas schreibt, dass er Wohlgefallen habe an der Schwachheit, an Misshandlungen, an Nöten. Wahrscheinlich hat er wie Graham erlebt, wie sehr er im Kampfgebiet gut machen kann, gewinnen kann. Caleb sagt von sich, dass er eine, nicht Caleb, Graham sagt das, dass er eine Caleb-Natur hat. Und Caleb hat ja den Berg einnehmen wollen, als sie nach Israel kamen, nach der Wüste. Das war der schwierigste Ort, dort wo die Riesen waren. Caleb hat es irgendwie auch Freude gemacht, diesen Sieg über den Feind zu erleben. Und so kommt mir das entgegen, wenn ich lese, dass der Paulus so schreibt. Paulus spricht von einem Pfahl im Fleisch. Das war eine Schwierigkeit, die er ertragen musste, jedoch keine Krankheit. Es kann sein, dass das die Tatsache war, dass die Juden das Evangelium, das er predigte, nicht annahmen. Weil wir lesen in diesem Abschnitt oben, dass der Feind etwas verhindert, damit er sich nicht überhebe. Also hat nichts mit einer Krankheit zu tun. Und dann hat er ja Gott gebeten, dreimal um Befreiung von dieser Not, von diesem Pfahl, von dieser Schwierigkeit. Und Gott sagte ihm, meine Gnade ist genug für dich. Paulus hat etwas gelernt. Gnade kommt in meine Schwäche hinein und macht mich stark. Darum will ich mich in Schwäche rühmen. Eben gerade wenn wir schwach sind, können wir Gnade erst recht unglaublich großartig erleben. Dann können wir sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gnade ist, wie wenn wir einen Wall oder eine Mauer gegen den Feind aufstellen. Der Kampf lässt uns eine Seite von Gott sehen, die wir sonst nicht sehen würden. Und Gott führt uns immer in gute Kämpfe, solche, die wir gewinnen. Der Heilige Geist führt uns in den Triumph. Das will er immer. Und wir haben den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und 2/3 der Engel auf unserer Seite. Es gibt eine Kraft in der Gnade, die auch in der Schwachheit siegt. Wir sind absolut sicher, auch wenn wir schwach oder dumm sind. Und der Feind weiß um dieses Prinzip, um diese Gnade. Und er ist machtlos dagegen. Der Feind fürchtet den Moment, wo wir beginnen, in der Gnade zu leben, weil dann hat er verloren. Wir müssen zwingend reich sein an Gnade. Der Feind unterschätzt die Gnade Gottes. Wenn ich verstehe, wie sie funktioniert, gewinne ich immer. Darum habe ich gesagt, wir müssen in diesem Thema wachsen. Wir müssen es lernen zu verstehen. Wir müssen verstehen, wie die Gnade funktioniert. Nur dann haben wir eben diesen Gewinn. Lasst uns die Gnade laut aussprechen, denn sie macht uns zu einer anderen Person. Wir dürfen prahlen mit der Gnade. Ach, ich habe Gnade, ich schaffe das. Dies missfällt dem Feind und das schwächt ihn auch. Und wir wachsen dadurch in der Gnade. Wenn ich in Gnade stehe, werde ich stark in Gott. Wenn ich in Christus bin, er ist ja auch in mir, erlebe ich dasselbe wie er. Gott ist fähig, alle Gnade überfließen zu machen für mich. Ich habe Überfluss für alle guten Taten. Er segnet mich, weil ich die Gnade verstehe. Ich weiß, wie sie funktioniert. Gnade sagt, wenn du schwach bist, bist du stark. Es kommt also nicht darauf an, wie gut ich handle. In Gnade lerne ich immer. Und der Feind fürchtet sich davor, dass ich reich in Gnade werde, denn dann ist er geschlagen. 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Gnade macht uns reich. Sie lässt uns überfließen in ein Leben, das übersprudelt. Sie ist ein Zugang zum Ausgießen des Glaubens. Gott macht Gnade immer riesig. Im Schlüssel 2 haben wir jetzt ja gerade angeschaut, dass wir gegenüber dem Feind die Gnade kennen müssen, dass wir dem Feind durch die Gnade radikal widerstehen können. Jetzt kommen wir zum Schlüssel 3 und vielleicht vertieft dieser Schlüssel 3 sogar den Schlüssel 2. Gnade ist ein Ort der Sicherheit im Herrn Jesus. Römer 5, 1-5. Da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Standhaftigkeit bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn man diesen Text liest, dann merkt man schnell, dass da auch eine Absicht Gottes dahinter zu finden ist, wenn wir Bedrängnisse erleben. Weil die machen uns stark, die bewirken in uns eine Standhaftigkeit, wenn wir durch diese Bedrängnisse mit Gott gehen. Aber das ist natürlich nicht die Absicht des Feindes. Der Feind will uns von der Gnade wegbringen, denn sie frustriert ihn. Durch Gnade wird uns ein Ort gezeigt, wo wir in Gnade stehen können. Und so entmutigen uns Schwierigkeiten nicht mehr. Gnade ist mein Territorium, mein Gebiet, mein verheißenes Land. Gott will, dass ich die Gnade als mein verheißenes Land erkunde. Ich stehe immer in der Gnade, sehe die Umstände, wie Gott sie sieht. Gott gibt mir die Energie, mit der ich mich rühmen will. Stehe ich in der Gnade, sehe ich die Sache so, wie Gott sie sieht. Und sie verändert mich so, die Gnade verändert mich so, dass die Menschen von mir angezogen sind und bei mir sein wollen. Wenn wir uns ausstrecken nach der Gnade, bekommen wir sie, wir erleben sie. Und so kontrolliert der Geist Gottes jede Situation. Schwierige Situationen ohne Gnade das sind wie Sanddünen. Wir wissen kaum, wie wir durchkommen. Aber mit Gnade machen wir in solchen Situationen Erfahrungen, dass wir Gott loben können, dass Gott uns größer erscheint. Gnade führt uns auf eine höhere Ebene der Anbetung. Wir können immer wachsen. Wenn ich mich klein fühle, nimmt sich Gott mir erst recht an und sagt, du bist so klein, aber ich liebe dich und ich mache dich größer. Öffne dein Herz. In Träumen zeigt uns Gott sehr oft, wie er uns sieht. Epheser 3,20: Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft, die in uns wirkt, das ist die Gnade. Also Gott kann immer viel mehr tun, als wir bitten oder denken. Wir dürfen träumen. Träume und Visionen helfen uns, die Logik auszuschalten und die Gnade zu sehen. Gott ist so übermächtig. Die Gnade ist zwingend. Und so sind wir nicht zu bezwingen. Die Gnade veranlasst uns, in eine bestimmte Richtung im Herrn zu gehen. Gnade ist ein unwiderstehlicher Lebensstil in Jesus. Darum ist es wichtig, reich an Gnade zu sein. Es gibt Menschen, die sprechen von extremer Gnade. Und sie denken, extreme Gnade sei gefährlich und mache uns gefährlich. Aber das ist eine schlechte Theologie. Denn solche Menschen glauben, sie können entscheiden, was das richtige Maß an Gnade sei. Wer kann festlegen, wo das richtige Maß an Gnade ist? Gott limitiert die Gnade nicht. Nur der Feind will die Gnade beschneiden und er wirkt oft durch Menschen. Die wirkliche Frage ist, bin ich arm oder bin ich reich an Gnade? Gott spricht aber eben vom Reichtum seiner Gnade. Und der Feind will, dass wir arm sind an Gnade. Wie reich will ich sein an Gnade? Was, wenn ich unbeschränkte Gnade erwarte? Mehr als ich brauche, mehr als das Maß, mit dem ich umgehen kann? Dann habe ich so viel Gnade, dass ich sie weitergeben kann. Wenn ich arm an Gnade bin, dann lasse ich mir Raum, erlaube ich mir zu richten, ärgerlich zu sein, andere zu strafen, sie zu beschämen, Liebe zurückzuhalten, neidisch zu sein, anderen irgendwie das Schlechte zu wünschen. Und natürlich, das passiert auch unter Gläubigen, soll aber nicht. Wenn wir arm an Gnade sind, dann gehen wir eben mit Menschen um, so wie der Feind es macht. Wenn wir Hass in unseren Herzen erlauben, dann fokussieren wir uns auf das Verhalten des anderen und nicht auf die Identität des anderen. Die Bibel spricht über die Herrlichkeit der Gnade, über den Glanz, die Majestät der Gnade, die überfließende Kraft, die sie ist. Im Römer 5 lesen wir, dass wir in Gnade regieren können. Schon das erhöht uns, das macht uns zu Königen. Also Gnade ist eine regierende Kraft. sie hilft uns, die schwierigen Menschen zu lieben. Sie hilft uns, durch Menschen, die uns auf die Nerven gehen, zu wachsen. Solche Menschen lassen uns schneller wachsen. Wir sollten uns an solchen Menschen in unserem Umfeld freuen. Denn sie lehren uns Dinge über Gott, die uns Freunde nicht lehren könnten. Wir brauchen solche Menschen um uns. Sogar wenn es der eigene Ehepartner ist. Schwierige Menschen können eine Art Gnadenbeschleuniger sein. Am besten nutzen wir sie. Denn wenn wir sie loswerden wollen, werden wir neue, noch schlimmere bekommen. Am besten sind wir dankbar für diese Gnadenbeschleuniger, die Gott uns gegeben hat. Ich habe mir Gedanken gemacht. Zu meinem Leben habe ich mich gefragt, habe ich auch solche Gnadenbeschleuniger erlebt? Und wie sehe ich diese Gnadenbeschleuniger heute noch? Und da ist mir eine Frau in den Sinn gekommen, die über viele Jahre für mich recht schwierig war. Und zwar war die Schwierigkeit vor allem dort, dass sie eigentlich meine Identität als Frau immer niederdrückte. Sie selber hatte natürlich eine Sicht über die Frau, die Gottes Wort nicht entspricht. Was hat das bewirkt in mir? Das hat eine Zeit lang hat es mich wirklich kleiner und kleiner gemacht. Sehr viel von meinem Selbstwert genommen. Aber mit der Zeit ist in mir etwas aufgestanden, weil Gott hat ja auch zu mir gesprochen. Und ich habe angefangen, diese Dinge, die ausgesprochen wurden, mit Gott anzuschauen. Und ich habe viele Irrtümer erkennen können. Wenn diese Frau nicht in meinem Leben gewesen wäre, ich bin nicht sicher, ob ich zu dieser Sicht gekommen wäre, die Gott über die Frau hat. Oder einfach diese Erkenntnis, die ich gewinnen durfte über die Persönlichkeit oder über die Identität von Mann und Frau. So, auch wenn ich diese Gnaden oder Beschleunigerin nicht geschätzt habe, aber heute muss ich sagen, ich bin dankbar für sie. Im Normalfall lieben uns die Gnadenbeschleuniger auch nicht. Wir können eben lernen, sie zu lieben. Doch wenn wir sehen, was sie in unserem Leben bewirken, können wir sie wirklich schätzen und lieben. Dann fällt es uns auch einfacher, ihnen gegenüber freundlich zu sein. Gott handelt oft für uns unlogisch. Und so dreht er Situationen um. Natürlich mögen wir Gemeinschaft mit Menschen, die wir lieben. Aber er schickt uns Menschen oder auch Menschen, die wir nicht mögen. Und das ist spannend. Gnade erreicht in uns ein höheres Denken, das sich unserem normalen Denken entgegensetzt. Und wir bekommen Freude an unserem neuen Denken. Es motiviert uns, wir kommen weiter. Natürlich ist es wichtig, dass wir in solchen Situationen, wenn wir ebenso Gnadenbeschleuniger um uns haben, die uns eigentlich auf die Nerven gehen, dass wir vor Gott kommen und ihn bitten, dass wir die Situation von ihm her verstehen können. Und dass wir das lernen können, was er möchte, dass wir lernen. Das Denken Christi ist faszinierend. Es ist erstaunlich und auch lustig. Ich staune immer mehr, wie Gott denkt. Mehr und mehr will ich wissen, wie Gott über eine Sache denkt. Denn wir haben ja das Denken Christi. Und das unterscheidet sich völlig vom Denken der Welt. Wieso sollte ich denken wie die Welt, wenn ich denken kann wie Gott? Ich bin in Christus und lerne zu denken wie Christus. Nun, kann ich das auch trainieren, wenn ich zum Beispiel mit Freunden etwas bespreche? Können wir abmachen, dass wir uns unser Denken erneuern wollen, dass wir uns gegenseitig helfen wollen? Wenn jemand etwas sagt, können wir gleich sagen, und wie sieht Gott das? Und sehr schnell hilft uns das, nicht ein Denken aufrechtzuerhalten, das niedriger ist, geringer als das Denken Gottes. Gott möchte das auch nicht. Also er möchte, dass wir auf diese Weise lernen, immer besser zu verstehen, wie Gott denkt und auch, wie Gott uns in Christus brauchen will. Schlüssel 4. Gnade lässt uns kühn, mutig und vertrauensvoll werden. Wenn wir Gnade wirklich verstanden haben, bewirkt sie Kühnheit vor Gott in uns. Sie macht uns kühn oder mutig im Beten und Proklamieren. Wir wissen ja, dass wir in der Gnade den Sieg haben. Sie bewirkt in uns eine kraftvolle Haltung und Bereitschaft, mit dem Geist Gottes in Partnerschaft zu leben. Ich glaube, je mehr wir die Gnade erleben, umso kühner, umso mutiger werden wir. Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, Jesus Christus, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitgefühl haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also es gibt diesen Thron der Gnade. Zu diesem Thron der Gnade dürfen wir gelangen und Gnade empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Wir können mit Vertrauen zum Thron der Gnade kommen, denn wir kommen vor die Person, die wirklich weiß, wer wir sind. Gnade ist diese bevollmächtigende Gegenwart Gottes, die uns fähig macht, zu der Person zu werden, die Gott sieht, wenn er uns anschaut. So sehe ich dich. Lass uns dir zeigen, zu welcher Person wir dich machen wollen. Und jetzt wollen wir dir sagen, weshalb diese schwierige Person wichtig ist für deine Entwicklung. Wenn du es verstehst, wird dich nichts mehr stoppen können in deinem Wachstum. Komm also vor den Thron dieser Person, die wirklich sieht, wer du bist. Wenn du siehst, wie er dich sieht, wirst du Gnade finden, die dir dann hilft, wenn du sie am meisten brauchst. Der, der dich am besten kennt, liebt dich am meisten. Die Gnade lässt uns Gott total vertrauen, dass er uns die Fülle geben will. Er versteht alles, was wir durchleben, viel besser als wir. Er braucht alles, damit wir wachsen können. Lasst uns den Ort der Gnade, auf dem wir stehen, nicht unterschätzen. Die Gnade, die Gott für mich bereit hat, ist immer größer als die Widerstände gegen mich. Schon das lässt mich triumphieren. Gnade ist der Heilige Geist, der sagt, das habe ich für dich bereit, das werde ich für dich tun. Ich sehe das so oft, wenn ich an den Heiligen Geist denke, wie mein Platz ist ja immer zwischen dem Vater und Jesus. Also das gilt für uns alle. Und der Heilige Geist, der will mich an diesem Ort behalten und er will, dass ich eigentlich alles empfange, was der Vater und was Jesus für mich bereit hat und was auch alles empfangen, was der Vater, was Jesus in meinem Leben bewirken will. Ich sehe ihn immer als so eine begeisterte Person, die mit mir ein Abenteuer eingeht, die sich freut an jedem Schrittchen, das ich wieder gewagt habe oder gemacht habe, die mich immer ermutigt. Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Partner, Begleiter für jeden Tag. Was ich in Gnade erleben, soll mich in die Gegenwart Gottes führen. Es gibt eine Majestät der Gnade, die jede Anschuldigung des Feindes, jede armselige und gesetzliche Meinung über mich, die irgendjemand haben könnte, überschattet. Gnade erlaubt uns, Barmherzigkeit zu empfangen. Barmherzigkeit ist das tiefe Mitgefühl Gottes uns gegenüber. Wir finden Gnade genau dann, wenn wir sie brauchen. Mit überfließender Gnade empfangen wir das Mitgefühl des Vaters. Die Gnade Gottes gibt uns Sicherheit. 1. Korinther 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Das sagt Paulus von sich. Das ist ein Ziel, dass wir das sagen können. Die Gnade Gottes war nicht vergeblich gewesen. Alles, was ich bewirke, ist durch die Gnade. Durch die Gnade bin ich, was ich bin, nicht was ich sein werde oder was ich früher war. Die Gnade Gottes ist niemals vergebens. Gott selbst sagt, ich bin, der ich bin. Und wir sagen ebenso, ich bin, wer ich bin. Durch die Gnade können wir das sagen, ich bin, wer ich bin. Ich beschäftige nicht mit dem, was ich noch nicht bin. Ich weiß, ich habe mich verändert. Ich weiß, wer ich jetzt bin und ich weiß um die Pläne, die Gott noch weiter für mich hat. Ich sehe, was Gott getan hat. Ich sehe, was er noch tun will. Ich vertraue ihm. Das ist entspannend. Ich bin sicher in der Gnade Gottes und lerne, mehr in sein Bild verwandelt zu werden. Und zwar immer nach der Begleitung des Heiligen Geistes. Auch das entlastet, wenn wir wissen, wir müssen das nicht selbst machen. Wenn der Heilige Geist den Finger auf eine Sache legt, dann weiß ich, jetzt ist das dran. Aber ich muss nicht selber schauen. Der Feind kann nicht gegen die Gnade kämpfen. Er kann sie nur verhindern, wenn er mich dazu bringt, dass ich nicht in der Gnade lebe. Darum muss die Gnade unser Lebensstil werden. Hebräer 13, 9. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen haben, die mit ihnen umgehen. Also die Gnade lässt mein Herz fest werden. 2. Timotheus 2,1: Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark, das zeigt, dass auch wir einen Teil haben, den wir selbst geben müssen. 2. Thessaloniker 2,16-17: Ihr selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Weil wir dieses Vertrauen und diesen Trost in Gott haben, lässt Gnade uns siegreich sein im Leben. In Gnade wird seine Stärke zu unserer Stärke. Das muss tief in uns hineinsinken, damit wir die Gnade erleben. Die Gnade Gottes befähigt uns und sie gibt uns diese ewige Grundlage, wie wir die Sache sehen, wie wir sprechen, und dies ist für uns und für andere. Die Gnade lässt uns die Herzen unserer Feinde erreichen. Sie ermöglicht es, gut von ihnen zu reden, auch wenn sie schlecht über uns reden. Das ist höhere Schule. Dadurch können wir jeden Fluch in einen Segen verwandeln. Zum Beispiel auch auf Hassmails reagieren. Wenn jemand ein Hassmail schreibt, dann weiß er nicht, wer er in Jesus ist. Es muss uns ein großes Anliegen sein, dass die anderen auch Erfolg haben. Oft brauchen sie unser Gebet oder unseren Segen. Und kein Mensch, auch der Schwierigste, ist eine Herausforderung für die Güte Gottes. Gott selber hatte nie Illusionen über uns. Er kannte uns von Anfang an. Graham hat eine Geschichte erzählt zu Hassmails zum Beispiel. Er hat gesagt, in diesen über 40 Jahren, seit er im Dienst ist, und er geht wirklich erstaunlich konsequent den Weg mit Gott, wird er natürlich extrem auch angefeindet. Und er sagt, dass er über 50.000 Hassmails bekommen hat. Und was macht er, wenn er diese Hassmails bekommt? Die sind manchmal seitenlang mit den schlimmsten Anschuldigungen. Er fragt Gott, wie siehst du diese Person? Und dann sagt ihm Gott, wie er diese Person sieht. Und dann schreibt er zurück und schreibt, vielen Dank für Ihr Mail. Ich habe heute Morgen mit Gott darüber gesprochen und ihn gefragt, wie er sie sieht. Und dann schreibt er hin, wie Gott diese Person sieht. Eine ganz spannende Geschichte hat er auch erzählt. Da war er einmal im Flugzeug und kaum waren sie gestartet, hat sein Nachbar gesagt, ich bin mit Absicht hier und sitze mit Absicht neben Ihnen. Ich bin ein Satanist, ein aktiver Satanist, und mein Auftrag ist, Sie zu verfluchen. Und dann sagt Graham zu ihm, gut, kannst du bitte noch ein bisschen warten, weil jetzt kann ich nicht aufstehen. Ich möchte in der Gepäckablage, bei meinem Handgepäck, noch einen Block holen, damit ich genau aufschreiben kann, mit was du mich verfluchst. Der war natürlich schon ein bisschen erstaunt. Aber das war dann irgendwann so weit, dass er den Block holen konnte, und dann sagte er zu ihm, so, jetzt leg los. Und dann hat er begonnen, und dann sagt er, nein, nicht so schnell, ich muss aufschreiben. Und dann hat er wieder gesagt, was genau ist das? Wenn er nicht verstanden hatte, was der Satanist wirklich wollte. Und dann, irgendwann war dieser Satanist fertig. Und dann sagte er, was, du bist schon fertig? Ist das alles, was du zu bieten hast? also das muss ganz speziell gewesen sein. Und dann sagt er, weißt du was, ich gehe mal schnell ein paar Minuten weg und dann komme ich zurück. Schau doch mal, ob dein Chef noch etwas weiteres auf dem Lager hat. Und ich frage meinen Chef. Dann ging er und kam wieder und dieser Satanist hatte nichts Zusätzliches. Und dann sagte er, Graham, aber mein Chef hat über dich gesprochen. Er sieht dich so und er möchte das und das in deinem Leben bewirken. Und das hat er vorgesehen. Und er will, dass er wird bewirken, dass du in seiner Armee aktiv wirst. Das wollte er natürlich überhaupt gar nicht. Er hat wirklich jeden Fluch, für jeden Fluch, der dieser Satanist ausgesprochen hat, hat er einen Segen ausgesprochen. Dieser Satanist wollte dann einen anderen Platz und hat auch einen anderen Platz bekommen, aber sie waren lange unterwegs und Graham ist immer wieder an ihm vorbei marschiert und hat ihm immer wieder gesagt, der Herr wird dich holen, er wird dich zu seiner Armee bringen und du wirst gar nichts machen können und du wirst sogar in meinem Team arbeiten. Und so war das tatsächlich. Schlüssel 5, die Gnade muss alles dominieren. Römer 5, 17 bis 21. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, durch Adam, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Also, wie es nun durch die Übertretung des einen zur Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat des einen für alle Menschen zur lebenbringenden Rechtfertigung. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade regiert durch Gerechtigkeit in unserem Leben. Wir sind gerecht durch Jesus Christus, durch seinen Tod. In diesem Text geht es um uns. Die Gnade befähigt uns zu herrschen. Und das ist der erste Auftrag, den wir bekommen haben. Adam und Eva im Paradies bekamen diesen Auftrag bereits zu herrschen. Die Gnade befähigt uns, im gegenteiligen Geist mit schwierigen Menschen umzugehen, nämlich mit Erbarmen, Freundlichkeit und so weiter. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Erstelle doch eine Liste von allen schwierigen Menschen um dich herum und mache etwas Erstaunliches für sie. Sie verdienen es nicht, aber auch wir verdienen das nicht. Du kannst ihr Leben stärken durch Güte und Freundlichkeit. Du kannst ihnen einen Segen schreiben, kannst unterschreiben oder auch nicht. Auf jeden Fall soll der Segen ihnen wohltun. Du kannst sie beschenken. Es gibt einen Überfluss an Gnade. Niemand ist sicher vor einem Segen. Wenn wir an Menschen üben, die uns nicht lieben, macht es dennoch Spaß. Die Fülle der Gnade überwindet alle Konsequenzen von Sünde. Die Gnade tötet Anklage und Verdammnis. Sie bewirkt, dass die anderen aufstehen. Gnade kontrolliert alles Negative und stellt es in ein anderes Licht. Gnade kann etwas Negatives in etwas Positives verändern. Jesus wurde arm, damit wir reich werden. Wir sind gedacht, reich zu werden in Gnade. Die Frage ist, wie reich an Gnade will ich werden? Wenn ich schnell beleidigt bin, zeigt das, dass ich eine Erweiterung in der Gnade brauche. Wenn wir schnell beleidigt sind, ist es deshalb, weil wir wenig Kontakt mit dem Geist Gottes haben. Keine Bestätigung, keine Anerkennung von anderen zu erhalten, darf unser Leben nicht schlechter machen. Auch wenn es schön ist, von Menschen Anerkennung oder Bestätigung zu bekommen. Die Bestätigung von Gott ist viel wichtiger. Unser Leben darf nicht beeinträchtigt werden, wenn Menschen uns nicht bestätigen. Denn nur das ist wahre Freiheit. Wir kennen die Stimme Gottes und diese müssen wir jeden Tag hören. Er sagt uns immer wieder, wie sehr er uns liebt. Gott spricht humorvoll und liebevoll mit uns. Wenn wir vor dem Gnadenthron stehen, erleben wir die Herrlichkeit und die Majestät des Herrn. Frage: Durch was wird die Gnade zu herrschen in dir gestoppt? Hältst du an einem Ärgernis fest? Lässt du Demütigungen dein Herz bestimmen? Trägst du Anklage in dir herum? Hast du negative Gedanken jemandem gegenüber? Was genau bewirkt den Abbruch, weiter in Gnade zu herrschen? Was stoppt dich, reich an Gnade zu sein? Ist es möglich, dass du dir eine Meinung über jemanden gemacht hast, entsprechend dem, was er gesagt oder getan hat? Hör auf damit. Du schadest dir selber. Wenn du solche Dinge festhältst, ist es, wie wenn du Gift essen würdest. Darum hör auf damit. Du kannst besser reagieren. Du bist viel besser als das. Kürzlich hat jemand von der Arbeit erzählt, eine christliche Arbeit im Reich Gottes, eigentlich begeistert. Aber zu dieser Arbeit gehört auch, Mails zu beantworten. Und offensichtlich bekommt diese Person auf die Arbeit in diesem christlichen Werk bezogen sehr viele kritische Mails. Und in diesem Gespräch wurde mir klar, dass diese kritischen Mails diese Person zermürben, zernagen, bitter machen, die Lebenskraft nehmen. Es ist so wichtig, dass wir auf unsere Gedanken achten und es uns wirklich nicht erlauben, negativ oder richtende Gedanken über jemanden zu haben. Wir haben kein Recht, negativ über andere zu denken. Wir haben kein Recht zu richten, in keinem Fall. Weil, wenn wir richten, dann setzen wir uns auf den Thron von Gott. Er allein ist der Richter. Wir lieben unsere Feinde, wir lieben sie, wir lieben sie. Und das beweisen wir, nicht nur durch gute Gedanken in unserem Kopf, sondern dadurch, dass wir etwas aussprechen, das ihnen einen Ort der Gnade schafft, auf dem sie stehen können. Wir müssen alle wachsen in der Liebe. Denn deshalb haben wir Feinde, denn wir müssen das üben können. Dieses Verhalten unterscheidet uns von Religiösen. Wir folgen Jesus in jeder Situation des Lebens nach, ungeachtet, ob die Beziehung zum anderen gut oder schlecht ist. Ihr erinnert euch, Jesus hat nie gesündigt, obwohl er sehr angefeindet wurde von sehr vielen, ganz besonders von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von den leidenden Menschen. Das ist wichtig, dass wir uns an diesem Beispiel von Jesus orientieren, auch im Umgang mit unseren Gedanken. Also Gnade ist eine herrschende Kraft. Mit der Gnade können wir Kontrolle ausüben über unseren Gedanken. Mit ihr kann ich jeden Auftrag des Feindes außer Kraft setzen. Mit ihr kann ich seine Absichten ins Gegenteil umkehren. Gnade verstärkt Gottes Gegenwart. Schande, Schuld etc., das verhindert, dass wir in Gnade leben. Manchmal sind es unsere Gedanken, unsere Worte, die wir aussprechen. Manchmal sind es Ängste, unser Verhalten, das wir uns in der Welt antrainiert haben. Solche Dinge verhindern es, weiterhin diese gewaltige Gnade zu genießen. Sie verschütten den Zugang zur Gnade. In der Gnade hören wir die Stimme des Herrn, die uns im Innern so unglaublich stärkt. Jetzt kommen wir zum Schlüssel Nummer 6. Immer wenn ich dem Negativen Raum gebe, frustriere ich Gott in seiner Gnade. Dazu gebe ich euch einen Traum von Graham weiter. Er träumt sehr oft und die Träume schreibt er immer auf. Träume bringen neue Gedanken und Offenbarungen in sein Leben. Er hat manchmal auch so Serien von Träumen. Eine Serie ist, da sieht er sich in der Nähe, also im Himmel, in der Nähe eines großen Hügels. Oben auf dem Hügel ist ein wunderbares Gebäude, geeignet für Gemeinschaft. Da gibt es Essen und Trinken. Graham erzählt, in diesen Träumen bin ich frühzeitig da und warte auf Jesus. Ich höre ihn jeweils kommen, bevor ich ihn sehe. Denn es sind viele Menschen um ihn herum. Er spricht mit ihnen. Kinder sind um ihn herum. Großmütter tanzen in seiner Nähe. Alle lachen und sind fröhlich. Wenn er mich sieht, winkt er mir und lacht mir entgegen und sagt, ich bin gleich bei dir. So warte ich und er kommt und wir essen, trinken und plaudern. Und wenn ich dann erwache, erinnere ich mich an alles und schreibe es auf. Aber in diesem speziellen Traum war es ganz anders. Jesus sah nicht glücklich aus. Ich hörte ihn stampfend den Hügel heraufkommen. Er sah mich an, aber er war nicht glücklich. Er schaute mich streng an und deutete mit dem Finger auf mich und sagte, gib mir zurück, was mir gehört. Was meinst du, Herr? Das spielt keine Rolle. Gib mir zurück, was mir gehört. Du hast mir etwas genommen, was mir gehört, und ich will es zurück. Ich weiß nicht, was du meinst. Gib es zurück. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Alles, was ich habe, hast du mir doch gegeben. Das ist nicht wahr. Du hast mir etwas genommen, das mir gehört, und ich will es zurück. Graham begann zu weinen. Was habe ich dir genommen, Herr? Sag es mir. Die Angst, den Ärger, den Hass, die Bitterkeit, die Sorgen, die Panik, diese Ängstlichkeit, das Negative, das Nachtragen, das Einschüchtern, die Frustration, den Stress, die Empfindlichkeit, die Ungeduld, die Qual, den Jammer, diese Spannung, die Unstimmigkeit, diese Verletzung, das Murren, diese Beleidigungen, den Neid, das Feindschaftliche, das Angeben, diesen Druck, die Intoleranz, den Sexismus, den Rassismus, die Gesetzlichkeit, die Vorurteile. Dafür bin ich gestorben. Ich habe dafür den Preis bezahlt. Es gehört mir. Gebt mir das Meine zurück. Graham kniete am Boden und weinte und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann schaute er zu ihm auf und sagte, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Jesus schaute ihn an und lächelte. Und es war, als ob Graham nochmals gerettet würde. Jesus zog ihn auf seine Füße. Er küsste ihn auf beide Wangen. Er hielt ihn auf Armeslänge an seinen Schultern. Dann berührte er sein Kinn, hob das Gesicht und sagte, schau mich an. Ich bin mit Freude für dich gestorben an deiner Stelle, denn ich wusste, ich würde dich von all diesem Negativen berauben. Das war die Freude, die ich vor mir hatte. Ich wusste, ich konnte diesen Preis bezahlen. Ich konnte diese Dinge auf mich nehmen und dich für immer davon berauben, dass du dich nie mehr damit herumschlagen musst. Mein Geliebter, dafür bezahlte ich den Preis, aber das alles gehört jetzt mir und nicht mehr dir. Immer wenn du dir diese Dinge im Leben erlaubst, beraubst du dich meiner Kraft und meiner Gegenwart. Jesus ging einen Schritt zurück, schaute ihn an, lächelte und sagte, gib mir zurück, was mir gehört. Es gehört nicht dir und du sollst es nicht haben. Ich habe dafür bezahlt und ich lasse es nicht zu, dass du es hast. Ich habe dir Gnade gegeben. Ich habe dir Liebe gegeben, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut. Ich habe dir Barmherzigkeit gegeben. All diese Dinge gehören dir, die kannst du brauchen, aber nichts vom anderen. Darum will ich meine Sache zurück. Das war ein sehr wirksamer und sehr besonderer Traum. Und seit diesem Traum übt Graham entschieden, fortlaufend, all dies immer wieder Jesus zurückzugeben, wenn er negativ oder eben so etwas Falsches macht. Aber noch wichtiger ist natürlich zu lernen, diese Dinge von Anfang an zurückzuweisen. Nein zu sagen zur Angst, weil ich ja bereits Ja gesagt habe zum Frieden, Ja zur Liebe, Nein zu sagen zu Ärger, zu Feindschaft, zu Hass, zu negativem Sprechen und Denken. Zuerst musste er, müssen auch wir lernen, dem Herrn konsequent all seine Ware zurückzugeben. Und bei diesem Üben machen wir Fortschritte. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, an welchem wir die Frucht des Geistes empfangen. Und die Frucht des Geistes ist eine viel mächtigere Waffe gegen den Feind als die Gaben des Geistes. Durch Gnade lernte Graham Ja zu sagen zur Natur Gottes. Er ist immer noch am Lernen. Es gibt Tage, an denen auch er noch Dinge zurückgeben muss. Aber seine Tage fühlen sich mehr und mehr damit, sich von den Dingen des Feindes abzuwenden. Und das ist möglich, weil wenn er zu den Dingen von Gott schon Ja gesagt hat. Jetzt wollen auch wir hier die Dinge, die Jesus gehören, ihm zurückgeben. Sicher will ich, willst du nicht erleben, wie Jesus vor dir mit seinen Füßen stampft. denkt an all das Negative in eurem Leben, welches euch mit Leichtigkeit überrennt. Wenn du leicht ärgerlich wirst, ist das ein Hinweis darauf, dass du eine größere Erfahrung an der Güte Gottes brauchst. Denke daran, wenn Gott dich anschaut, sieht er nicht, was falsch ist, sondern was dir noch mangelt. Gott wird sich nicht den Ärger annehmen, sondern er spricht mit dir darüber, wie sehr er dich liebt. Wenn du diese falschen Dinge siehst, beginne sie Gott zurückzugeben. Sie gehören dir nicht und Gott will nicht, dass du sie behältst. Es gibt aber keine Verdammnis, im Gegenteil. Der Geist Gottes ist begeistert, wenn du das tust. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater, mit Freuden gebe ich dir alles zurück, wofür Jesus den Preis bezahlt hat. Und ich empfange im Gegenzug die Natur Gottes. Ich habe nicht mehr diese menschliche Natur, sondern deine Natur. Du selber veränderst mich zur neuen Frau, zum neuen Mann. Ich bitte dich um eine starke Gegenwart von Gnade in meinem Leben. Und ich bitte um Gunst, 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 sodass ich immer mit Freude zurückgebe, was mir nicht gehört. Ich will lernen, mich schnell zu entschuldigen, dich um Vergebung zu bitten und zu sagen, ich hätte freundlich sein können, aber ich habe mich entschieden, ärgerlich zu sein. Ich empfange deine Liebe für jede Person, die mich ärgert. Ich empfange Frieden in solche Situationen hinein. Ich empfange die Freude des Herrn für alle Umstände, so wie es deiner Natur entspricht. Und im Namen Jesus Christus deklariere ich, dass es mein Wunsch ist, den Lebensstil des Himmels zu leben. Ich danke dir, du wunderbarer Gott. Amen.